Things Happen, der Podcast des Bildungsteams von Miteinander e.V.
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge des Podcasts Bildungshappen von Miteinander e.V. Heute am Mikro sind Mirko und Kathleen und am Telefon ist uns Moritz zugeschaltet. Hallo Moritz.
Hallo Kathleen.
Hallo Moritz. Vielen Dank, dass du dich mit uns heute über das Thema Rechtsextremismus und ländliche Räume unterhalten möchtest. Vorab wäre es schön, wenn du dich und dein Projekt vielleicht kurz vorstellen könntest.
Gerne. Also ich komme vom Projekt Der Dorfkind. Wir sind Modellprojekt des Landkreises Göttingen und da angesiedelt in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Wir werden genauso wie Miteinander e.V. und die Landheldin auch gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben in dieser Säule Prävention extrem rechter Orientierung. Bei uns wahrscheinlich die Besonderheit, dass wir einer der wenigen Träger sind, die beim öffentlichen Jugendhilfeträger angesiedelt sind. Das heißt, wir sitzen im Jugendamt ganz direkt. Und unser Ansatzpunkt ist so ein bisschen, dass wir sagen, wir wollen in kleinen Orten des ländlichen Raums versuchen, im Landkreis Göttingen im Laufe der Projektlaufzeit 3 demokratische Jugendkulturdörfer aufzubauen, was für uns bedeutet, eine jugendkulturelle und pädagogische Alternative zu Leerständen im ländlichen Raum aufzubauen und damit dem entgegenzuwirken, dass extrem Rechte versuchen, Leerstellen in diesen Orten zu besetzen.
Okay, sehr spannend und viel Erfolg dabei. Dieser Podcast soll sich ja mit dem Thema ländliche Räume und Rechtsextremismus beschäftigen. Da kommt bei vielen sicherlich gleich die Frage, ist Nazi nicht gleich Nazi? Was denkst du, gibt es für Unterschiede zwischen Stadt und Land in der rechtsextremen Szene?
Also, ich würde mich von vornherein ehrlich gesagt ein bisschen dagegen wehren, auch wenn wir auch irgendwie den Ansatzpunkt natürlich haben, zu sagen, wir adressieren ländliche Räume in einem besonderen Maß als Rechtsextremismuspräventionsprojekt, zu sagen, Rechtsextremismus ist ein Problem der ländlichen Räume. Ich würde sagen, das stimmt wahrscheinlich so nicht, auch wenn es besondere Anknüpfungspunkte an ländlichen Räumen für eine extreme Rechte gibt. Allerdings würde ich sagen, für bestimmte Spektren der extremen Rechte sind die ausgeprägter als für andere. Also zum Beispiel ist sozusagen in völkischer Ideologie und in der Mythenbildung von traditionellen völkischen Bewegungen sozusagen der ländliche Raum mit einer besonderen Bedeutung belegt. Also es gibt sehr viele Mythenaufladungen von der Ländlichkeit, von der Heimat, von dem Ursprung von solchen Zuschreibungen. Und deswegen sind ländliche Räume für so ein bestimmtes traditionelles völkisches Spektrum ein besonderer Anziehungspunkt. Und da sieht man ja auch in verschiedensten Regionen, in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch bei uns in Niedersachsen, dass zum Beispiel Bewegungen von völkischen Siedlerinnen und Siedlern explizit in ländliche Räume irgendwie hineingehen, weil sie da ihre Scholle sehen, weil sie da sozusagen ihren Mythos wirklich sehen und da entgegen des für sie degenerierten Lebens der Moderne sozusagen eine völkische Alternative aufbauen wollen. Das heißt, da ist der ländliche Raum, auch wenn er das vielleicht an und für sich gar nicht ist, in der Mythenbildung und in der Ideologie ein besonderer Anziehungspunkt für bestimmte Spektren der Extremrechten, während das in urbanen Räumen vielleicht eher Spektren sind, die einer neuen Rechten eher zuzuordnen sind, die eher vielleicht irgendwie einem selber eher nationalrevolutionären Spektrum zugeordnet sind, die vielleicht irgendwie eher auf verschiedene jugendkulturelle Ziele versuchen, irgendwie einzugehen oder so etwas in der Art. Nichtsdestotrotz glaube ich schon auch, und das ist auch unser Ansatzpunkt, dass wir sagen, unsere Prävention richtet sich nicht so sehr an die einzelnen Jugendlichen, die eine rechtsextreme Orientierung aufweisen oder eine Gefährdung in irgendeiner Art und Weise haben. Und wir sagen, wir haben jetzt die total clevere pädagogische Methode, um mit denen umzugehen, um präventiv wirksam zu werden. Sondern unser Ansatzpunkt ist schon zu sagen, wir adressieren den Sozialraum insgesamt. Und wir glauben, dass es bestimmte Bedingungsfaktoren in verschiedenen Sozialräumen gibt, die rechtsextreme Hinwendungen für Leute, wenn sie dort aufwachsen, als ihren Sozialisationsraum besonders naheliegend machen. Und solche Anknüpfungspunkte sehen wir in ländlichen Räumen teilweise dann eben doch schon auch gegeben. Also wenn es zum Beispiel um sowas geht wie eine besonders konservative oder traditionsorientierte Kultur, dann bestehen Anknüpfungspunkte für auch extrem rechte Orientierung zum Beispiel. Oder wenn es um so etwas geht wie Anknüpfungspunkte an eine bestimmte dörfliche Struktur sozusagen, die geprägt ist von allgemeingesellschaftlichen Entwicklungen wie dem demografischen Wandel, dann gibt es irgendwie Bedingungsfaktoren sozusagen, die Voraussetzungen dafür liefern, dass typische Risikofaktoren für rechtsextreme Hinwendungen erfüllt sein können. Und das ist was wir versuchen so zu sozusagen irgendwie zu adressieren und dazu eine Alternative in ländlichen Räumen irgendwie wieder aufzubauen.
Mhm. Du hast es ja gerade schon gesagt, dass eine Strategie der rechten Akteure in ländlichen Räumen auch ist, Leerstellen für sich zu nutzen und diese zu besetzen. Und die Frage, die jetzt so kommt, wo siehst du solche Leerstellen und wie nutzen rechte Akteure das und wie nutzen sie das, diese Leerstellen in ländlichen Räumen?
Naja, also aus unserer Perspektive ist natürlich irgendwie relativ klar, oder das ist ja auch unser Ansatzpunkt, weil wir eben aus der Jugendarbeit herauskommen, ist, dass eine Leerstelle sozusagen in ländlichen Räumen irgendwie ganz oft darin besteht, dass gar keine Angebote für junge Leute oder für Jugendliche an und für sich sozusagen in ländlichen Räumen selber mehr vorhanden sind. Also Jugendliche oder junge Menschen haben irgendwie ganz oft eine Lebensrealität, wenn sie in stark ländlichen Räumen leben, dass nicht mal mehr ihre Schule bei sich zu Hause in der Gemeinde ist, dass sie oft irgendwie in die nächstgelegene größere Stadt ins Mittelzentrum fahren müssen. Dass es auch ansonsten sozusagen irgendwie in einem Freizeitbereich eigentlich irgendwie nicht besonders viel gibt, was für sie attraktiv ist, dass für sie eigentlich, naja, nachdem sie aus der Kindheit rausgekommen ist, der ländliche Raum eigentlich nur noch sowas ist wie eine Familien- und Schlafstätte sozusagen. Das ist ein Bereich, bei dem wir schon beobachten, dass das eine Leerstelle ist, die auch durch extreme Rechte irgendwie stark ausgenutzt wird. Und wenn es nur ein total banaler Freizeitbereich ist, also wenn es nur das Angebot ist, in ländlichen Räumen zu sagen, okay, wir hocken in der Gartenhütte rum und da ist vielleicht irgendwie erstmal eine Hinwendung zu Partykultur oder zu sowas wie irgendwie einfach nur ganz basale soziale Gemeinschaft oder Quatsch machen oder keine Ahnung was. Das klingt irgendwie jetzt auch nicht nach einem total attraktiven Angebot, ist im Zweifel aber vielleicht tatsächlich irgendwie eher eine Alternative zu, es gibt halt nichts und ich schleiche über die Felder. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen provokant, ist aber tatsächlich auch eine Erfahrung, die wir mit Jugendlichen in ländlichen Räumen tatsächlich machen. Also wenn die irgendwie dazu noch eine schlechte Mobilität in ländlichen Räumen kommt, dann kommen die da auch nicht weg. Dann gibt es trotzdem keine Freizeitangebote, dann hocken sie da erstmal. Das ist zum Beispiel eine Leerstelle, die wir irgendwie ganz verteilt finden. Und unser Ansatzpunkt ist zu sagen, genau da wollen wir reingehen und versuchen irgendwie Angebote durch Selbstorganisierung von Jugendlichen in ländlichen Räumen wieder zu stärken und das mit einer demokratischen Perspektive irgendwie anzuzeichnen. Ich würde aber auch sehen, dass es Leerstellen gibt in sowas wie typischer Institutionsschwäche, die sich natürlich irgendwie gesellschaftlich insgesamt durchzieht, aber in ländlichen Räumen, glaube ich, besonders stark und verteilt zuschlägt. Also sowas wie ländliche Räume sind eigentlich sehr stark durch Vereinsstrukturen geprägt, durch sowas wie die Freiwillige Feuerwehr, die Kirchen, der Sportverein, aber auch sowas wie der Gesangsverein oder sowas in der Art. Die leiden gerade alle sehr, sehr stark unter Mitgliederschwund und darunter, dass sie sozusagen ihre eigene Selbstorganisierungsstruktur irgendwie nicht mehr herbekommen. Wenn das der Fall ist, dann ist auch das eine Leerstelle, die durch extreme Rechte irgendwie sehr gut besetzt werden kann. Entweder dadurch, dass sie in die Vereine reingehen, ob es jetzt irgendwie der Sporttrainer beim Jugendfußball ist, der dann irgendwie aus einer Neonazi-Szene kommt oder aus einer völkischen Bewegung heraus, oder ob der auch aus einem eigenen Verein ist. Wenn es den Gesangsverein nicht mehr gibt, dann wird plötzlich vielleicht irgendwie die völkische Initiative, die Wandern anbietet, aber das mit mythischen Erkunden des eigenen Waldes verknüpft oder sowas in der Art, eben doch auch interessant.
Du hast ja jetzt das Vereinsleben angesprochen und wir erleben oft, dass zivilgesellschaftliche Akteure oft überfordert sind, wenn plötzlich in ihrem sozialen Nahraum Rechtsextreme auftauchen. Die wissen, haben keine Handlungsoptionen und Strategien, wie sie damit umgehen können, wie zum Beispiel der Trainer aus der rechten Szene im Fußballverein. Hast du aus deiner Expertise herausgesprochen Handlungsoptionen oder Strategien, auf die du hier vielleicht kurz eingehen könntest?
Vielleicht ein, zwei Hinweise, aber dabei muss ich dann vielleicht ehrlich gesagt auch irgendwie belassen, weil ich finde, das ist ein ziemlich schwieriges Feld und das ist auch eigentlich nicht richtig unser Schwerpunkt, weil wir adressieren tatsächlich eigentlich eher Jugendliche unmittelbar und machen nicht so das klassische Feld von mobiler Beratung, in dem wir Zivilgesellschaft irgendwie versuchen zu stärken oder zu stützen oder zu beraten, sondern arbeiten eigentlich eher mit Jugendlichen sozusagen irgendwie direkt zusammen. Aber als Hinweis aus der Erfahrung heraus kann ich also einmal vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal nahebringen, das ist in ländlichen Räumen wirklich ein Unterschied. Also wenn man sich irgendwie darüber wundert, dass Leute irgendwie damit hadern und sagen, boah, was soll ich denn irgendwie gegen den Neonazi hier bei mir um die Ecke irgendwie machen? Ich weiß ja gar nicht, was ich tun soll. Das ist eine andere Nummer als im städtischen Raum. Also in ländlichen Räumen muss man sich wirklich irgendwie damit darunter vorstellen, im Zweifel kennen sich da alle. Also der Fußballtrainer weiß dann auch, wo der Engagierte gegen Recht sozusagen in dem Dorf wohnt. Der ist nicht nur mit dem zusammen im Fußballverein, sondern der teilt auch andere sehr, sehr nahe Bereiche. Also das ist tatsächlich auch eine ganz andere Bedrohungslage sozusagen in ländlichen Räumen, als wenn man irgendwo in einer anonymisierten Großstadt irgendwo unterwegs ist. Deswegen kann ich das Hadern von einigen zivilgesellschaftlichen Akteuren da auch in einer ganz anderen Art und Weise, ehrlich gesagt, auch nachvollziehen. Ein Hinweis, den wir, glaube ich, immer geben, ist, sucht euch Bündnispartnerinnen, versucht irgendwie nicht so alleine zu sein, wie ihr euch irgendwie eigentlich fühlt. Die findet man eigentlich auch. Und gerade in ländlichen Räumen würde ich versuchen, den Tipp zu geben, versucht auch sowas wie eine starke Normsetzung wieder irgendwie herzustellen in euren Räumen. Also versucht ruhig irgendwie offensiv damit umzugehen und euch ruhig auch an sowas wie Meinungsführerschaften irgendwie innerhalb des Ortes zu wenden, weil die gibt es oft. Ob das jetzt irgendwie der Pastor ist im Ort oder ob das die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist oder sowas in der Art. Also versucht euch da sozusagen irgendwie auch Rückendeckung zu holen. Und dann helfen, glaube ich, schon irgendwie die klassischen Mechanismen von Rechtsextremismus delegitimieren und es sichtbar machen und es benennen.
Okay, danke. Ich hätte vielleicht nochmal eine Nachfrage. Du hast eben beschrieben, dass ihr euch im Kern auf die Jugendlichen fokussiert und mit ihnen vor Ort arbeitet und auf eine starke Selbstorganisation setzt. Selbstorganisation vermutlich in Räumen, in den Treffpunkten, an den Orten, wo man Jugendliche findet. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, wie ihr sozusagen diese Prozesse begleitet, wie ihr mit den Jugendlichen ins Gespräch kommt, wie ihr sozusagen dort auch die Arbeit am Laufen halten könnt mit den Jugendlichen in so einer weiten Fläche?
Also das ist ein bisschen das langfristige Ziel, dass es auf Selbstorganisierung irgendwie hinausläuft. Dafür haben wir uns die Projektlaufzeit von fünf insgesamt jetzt noch 4 Jahren sozusagen irgendwie vorgenommen. Also das Ziel ist, meine ich halt, 3 demokratische Jugendkulturdörfer aufzubauen. Das heißt, es soll irgendwann eine letztliche Anlaufstelle geben, die soll irgendwann überführt werden. Das heißt, eine Selbstorganisierung so ein bisschen. Also Jugendliche über 5 Jahre hinweg in die Lage zu versetzen, dass sie tatsächlich selbst organisiert sich einen jugendkulturellen Raum, was auch immer das dann irgendwie sein soll, ob das ein Jugendraum ist oder ein Jugendkulturcafé oder der Treffpunkt, an dem sie sowieso immer rumhängen und den sie sich dann irgendwie selber gestalten können, dass sie den selbst organisiert aufrechterhalten können, wo sie dann aber auch ein soziales Gefüge und ein kulturelles Gefüge entwickelt haben, das so viel demokratische Abwehrkräfte hat, dass da auch kein Rechtsextremismus mehr reinkommt oder keine Interventionsmöglichkeit mehr zu sein ist. Zugänge finden wir in so einem weiten Feld tatsächlich dadurch, dass wir sehr viel an Arbeitszeit einfach investieren und sehr viel Beziehungsaufbauarbeit leisten. Also wir gehen Streetworking. Das klingt erstmal widersinnig für ländliche Räume, wenn man sich denkt, oh, hängt ja auch im Dorf auf der Straße rum, um sich Jugendliche anzusprechen. Ja, tun wir aber. Streetwork funktioniert da ein bisschen anders als in urbanen Räumen. Da muss man tatsächlich sehr viel Ausdauervermögen sozusagen haben, aber auch auf den Straßen und auch im öffentlichen Raum der ländlichen Räume trifft man Jugendliche an. So, und das ist im Prinzip eigentlich unser erster Zugang. Wenn der nicht funktioniert, dann läuft es oft über Kennverhältnisse, über Netzwerke, die in ländlichen Räumen sehr oft irgendwie ausgeprägt sind. Also man braucht einen Gatekeeper sozusagen zu den Jugendpeers in den jeweiligen Orten und kommt darüber dann im Prinzip an. Wenn wir den Zugang zu den Jugendpeers haben, versuchen wir sozusagen mit denen zusammen diesen Raum aufzubauen und ihn zu verfestigen und zu etablieren und eine starke demokratische Kultur mit ihnen zusammen zu entwickeln.
Okay, dann, lieber Moritz, vielen Dank für das Gespräch. Weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit.
Ja, von mir
danke.
Auch.
Danke. Danke euch auch.
Tschüss.
Tschüss.
Bildungshappe, der Podcast des Bildungsteams von Miteinander e.V.